ihr Lieben, vielleicht ist es manchem aufgefallen, die letzten zwei Sonntage hat uns schon das Thema Hoffnung begleitet. Michael hat am letzten Sonntag das Thema entsprechend auch aufgegriffen und sprach unter anderem davon, dass wir eine lebendige Hoffnung sind. Gott schenkt uns die Möglichkeit, durch Jesus eine lebendige Hoffnung zu werden. Dass ein Mensch keine lebendige Hoffnung, also dass man keine Hoffnung haben muss oder keine gar lebendige Hoffnung sein muss, ich denke, das ist uns allen klar. Und Jesus will, Gott will uns ein verändertes Leben schenken, dass wir anders leben können. Und Hoffnung spielt eine so große Rolle, wie wir unser Leben führen können. Es war interessant, ich gucke noch ein bisschen auf die Predigt zurück. Wir haben ja immer die Möglichkeit, über die Homepage die Predigt auch nachzuhören. Und Michael, du hast von eurem Kampf mit der Krankheit erzählt, ne? Andrea, du diese Krankheit hattest und ihr dagegen gekämpft hat und immer wieder im Herzen auch kämpfen musstet. Was macht das mit uns? Sich für die Hoffnung zu entscheiden, für das Hoffen auf Jesus, für den Glauben zu entscheiden und sich nicht von der Krankheit beherrschen zu lassen. Und ich kenne das von manchem Weg, den ich mit manchem Kranken in der Seelsorge auch gegangen bin, wie, dass es diese zwei Baustellen meistens gibt. Das eine ist dann das Äußerliche, wie immer dieses Leid auch aussieht. Und das andere ist dieses große Ding mit dem inneren Menschen, dass der innere Mensch das irgendwie überwindet. Weil die äußere Krankheit kann ihm leider auch dem inneren Menschen nicht nur total zusetzen, sondern ihn leider auch zu zerbrechen. Wo der Glaube geprüft, die Hoffnung geprüft ist und die Gefahr ist, dass sowas auch gar zerbricht und um den inneren Menschen zu ringen. Aber es zu wissen, um diesen Kampf, ihn festzuhalten, und du hast davon erzählt, wie das bei euch war und welch ein Zeugnis oder auch welch eine, nicht nur Prüfung, sondern auch Zurüstung, man geht dann, wenn man diesen Kampf gewonnen hat, auch anders raus. Auch dann in dieser Zeit so viel an Gott vertrauen und Offenbarung von ihm auch zu gewinnen. Ja, so geht es heute mit dem Thema Hoffnung weiter. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die ist mir kürzlich beim Sport passiert. Ich gehe immer wieder ins Fitnessstudio und so war es auch an diesem Tag und ich kam aus der Kabine und wollte gerade mein Training beginnen und laufe ich dann so am Check-in so vorbei. Und da war so ein junger Mann, der diesen Dienst dort tat und dann kam so ein bisschen älterer Herr, was vielleicht Ende 50 oder so, kam raus und hatte nur sein Handtuch an und stand aufgeregt dann am Check-in. Mein Schlüssel ist weg. Und er hatte nun also erlebt, dass er in der Dusche war und dann wollte er eben zurück, aber das gab dieses Zurück für ihn nicht. Der Schlüssel war weg. Und da stand nun dieser Mann halbnackt. Ja, das war natürlich. Und der junge Mann, der jetzt diesen Schlüssel suchte, weil beziehungsweise vielleicht einen Parallelschlüssel oder so, suchte und stöberte und war dann so, und dann dachte ich, okay, kann ich dir helfen und so, und dann schloss ich mich eben an und dann suchten wir dort den Schlüssel. Wir haben viele Damen- und Herrenbereich ließ sich noch ganz gut unterscheiden, ne, weil verschiedene Farben, aber trotzdem ein Riesenmaß an Schlüsseln. Und dann guckte ich das auch durch und so. Und dieser arme Typ stand dann da, dann lief er mal wieder rein und suchte seinen Schlüssel. Und inzwischen hatte er auch schon eine Vision entwickelt, eine Idee. Wer weiß, vielleicht ist meine Sachen auch gar nicht mehr drin in dem Fach, dass das jemand geklaut hat. Dann machen wir das Ding zwar auf, aber dann ist mein Portemonnaie, mein Schlüssel, was ich was weg. Und er freundete sich schon mit dem Gedanken an, muss ich jetzt vielleicht mit diesem Handtuch nach Hause laufen und so. Und genau. Und ich hatte jetzt auch schon einige Zeit vergeblich gestöbert, aber war guten Mutes. Und dann kam plötzlich auf den Gedanken, ja Mensch Mike, vielleicht könntest du ja auch mal beten. Ne? Das habe ich dann auch gemacht. Also es ist manchmal verrückt, ne, dass wir relativ spät auf vernünftige Gedanken kommen. Und betete dann auch und stöberte so weiter und sah dann so einen Schlüssel, der ganz anders aussah, so ein Doppelschlüssel, als die normalen Spinnschlüssel, die da bei uns im Studio sind. Dachte aber trotzdem, sah wirklich vollkommen anders aus, aber ich habe gedacht, okay, damit gehst du jetzt hin und probierst aus, steck den rein und der passt eben auch wirklich. Ne? Und dieser arme Mann war von seiner Not befreit. Und das fand ich dann auch irgendwie toll und stellte mich dann auf meinen Crosstrainer und war so im Gange und dachte dann so, Mensch, toll, dass du den Schlüssel gefunden hast. Doof, dass du keinem erzählt hast, dass du gebetet hast. Eigentlich auch schade, hätte man doch jetzt auch sehen können, dass der Herr geholfen hat. Und na gut, aber warum bin ich gestartet und warum habe ich diesen Schlüssel gefunden? Gestartet bin ich, weil ich Hoffnung hatte. Ich dachte, dass es was bringt. Ich habe mich also jetzt nicht einfach nur aus Mitleid daneben gestellt, dass der arme Kerl nicht so allein ist. Ich habe wirklich gedacht, ich kann ihm helfen. So, wie gesagt, irgendwann kam mir der Gedanke, dass ich den Herrn nochmal anders zuschalten müsste und so. Ne? Und dann war der zweite Schritt war, okay, ich bete und ich setze Glauben ein. Ich setze Glauben ein und dann hatte sich das auch schnell gelöst. Das ist ein erster Punkt. Glaube und Hoffnung sind nicht das Gleiche. Es sind nicht nur zwei verschiedene Worte. Es sind Dinge, die schon beieinander sind, aber die doch unterschiedliche Sachen betreffen. Hoffnung heißt, ich erwarte etwas Gutes. Und wirklich etwas Gutes. Weil wenn ich nicht etwas Gutes erwarte, was ja auch der Fall sein kann, dann ist es ja, spricht man von Befürchtung, von Sorge, was ich was. Hoffnung heißt wirklich, ich erwarte etwas Gutes. Und das ist etwas, was jeder Mensch zutiefst braucht. Wenn wir das nicht in uns haben, dass wir Gutes erwarten, wenn wir keine Hoffnung haben, sind wir am Boden. Wie geht es einem Menschen, der keine Hoffnung hat? Stell dir vor, du musst was lernen, du hast aber in dir keine Hoffnung, du bist hoffnungslos. Stell dir vor, du willst jemandem begegnen, mit ihm irgendwie essen, einen Kaffee trinken oder so, du bist aber hoffnungslos. Die Begegnung kannst du dir gleich sparen. Die allermeisten Arbeiten kannst du in der Verfassung nicht tun. Hoffnungslosigkeit schlägt dir auf den Geist, schlägt dir auf den Körper, schlägt dir auf die Seele. Stell dir vor, du bist hoffnungslos und du musst ein Problem lösen. Es gibt ein Problem, ist deswegen ein Problem, weil es sich eben nicht gleich löst. Habe ich aber keine Hoffnung, denke ich, ach, es macht gar keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Oder du hast einen Konflikt, hast aber Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit legt einen total lahm. Woher kommt Hoffnungslosigkeit? In der Bibel ist es ein wichtiges Thema. Dort heißt es, dass wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen sollen, damit wir nicht zu Schanden werden. Es gibt dort den Begriff, nicht zu Schanden zu werden. Und dieses Gefühl ist ein echt übles Gefühl. Wenn das mehrmals passiert ist, folgt dir Hoffnungslosigkeit. Ja, so. Das müsste wahrscheinlich jeder schon mal erlebt haben. Du hast etwas gehofft, hast eine positive Erwartung gehabt und dann trifft es nicht ein, es geht irgendwie schief. Du hast auf diese Person gehofft, dass diese Person dir hilft oder du hast auch vielleicht Menschen, das ist ein richtig guter Arbeitsplatz und so, ich hoffe, das ist ein richtig guter Weg und plötzlich, boah, ist das alles Käse und du merkst, das war eine wirklich schlechte Entscheidung, es hat nicht hin und boah, die Hoffnung geht da nieder. Die Bibel nennt es, dass du nicht zu Schanden werdest, weil du so etwas gehofft hattest, was die Hoffnung eigentlich nicht verdient hatte. Beziehungsweise was nicht ein Anker, was nicht das Fundament sein konnte, wirklich für die Hoffnung deines Herzens. Hoffnung erwartet etwas Gutes. Und warum tun wir das eigentlich? Es wäre doch eigentlich viel klüger, nicht zu hoffen, oder? Würde man sich schützen, ne? Nach dem Motto, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Wer nichts hofft, kann auch nicht enttäuscht werden. Aber so funktioniert Menschsein nicht, weil wir leben ja voran. Wir gehen unsere Schritte im Leben, wir treffen Entscheidungen, wir leben auf etwas zu. Wir müssen hoffen und es ist so attraktiv. Wenn ich auf etwas hoffe, zum Beispiel, wir wollen jetzt im Pfingsturlaub, wollen wir wegfahren und vielleicht einen schönen Urlaub machen mit Gottes Hilfe. Hast du vielleicht auch schon gehabt. Da liegt etwas Schönes vor dir, ja, ein toller Urlaub und wie auch immer, eine tolle Begegnung, vielleicht einen ganz tollen Menschen zu treffen, den du liebst und du hoffst auf eine gute Begegnung und bevor das Ganze stattfindet, gibt es dir schon Energie? Tut es dir schon gut? Löst es schon Freude in dir aus? Ja? Hoffnung ist etwas unheimlich Positives. Oder du hast jetzt vielleicht keine Hoffnung, du bist ziemlich am Boden, aber jemand macht dir Hoffnung. Was richtet es sich auf? Hoffnung, was für ein großes Ding. Hoffnung gibt uns die Möglichkeit, von der positiven Zukunft jetzt schon etwas zu empfangen. Von der positiven Zukunft jetzt schon etwas zu empfangen. Gute Sache, ne? ganz kleiner Exkurs, ist mit dem Erinnern auch so. Die Möglichkeit, sich nicht immer an Schlechtes zu erinnern, sondern erinnert dich an Gutes. Sagt die Bibel auch ganz oft. Erinnert euch daran, was der Herr getan hat. Sich an die guten Dinge zu erinnern und aus dem Guten der Vergangenheit zu schöpfen, um die Gegenwart zu bewältigen. Gott ist ewig und ein Stück weit bildet sich ab, dass der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist. Wir leben ein Stück und nehmen schon aus der Zukunft, wir nehmen ein Stück schon aus der Vergangenheit. Ja? Wir sind nach seinem Bild geschaffen. So leben wir in Verbindung mit Vergangenheit und Zukunft. Hoffnung ist eine dieser großen Dinge. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? 1. Korinther 13, 13. Nun bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung ist eins der Güter, was wir hier auf Erden sammeln, die wir auch mit in die Ewigkeit nehmen. Neben Glaube und Liebe. Viele Dinge werden vergehen. Du wirst dein Auto, dein Bankkonto, dein was auch immer, wirst du nicht mitnehmen. Aber du wirst dein Herz mitnehmen, deine Seele. Und darin wohnt ein Maß an Glaube, an Liebe und Hoffnung. Wir merken schon mit der Hoffnung, das ist eine unheimlich lebensrelevante Größe, oder? Und wenn man das bedenkt, dann merkt man, okay, man sollte auf die Hoffnung vielleicht wirklich gut aufpassen. Und darauf aufpassen, worauf hoffe ich eigentlich? Was gibt mir Hoffnung? Was gibt mir aber vielleicht auch Hoffnung und trügt mich nur und wird mich früher oder später enttäuschen? Zum Beispiel eine unheimlich verbreitete Hoffnung ist, ich finde den richtigen Partner. Man kann als Single gar nicht glücklich sein. Man muss den richtigen Partner haben, dann wird man glücklich. Das ist in unserem Zeitgeist so aufgebaut, auch mit guter Hilfe von Hollywood und anderen. Das ist Glück. Das ist Glück. Du hast den richtigen Partner. Das musst du haben. Das musst du erreichen. Und dann ist es eine Versuchung, darauf die Hoffnung aufzubauen. Die Bibel hat nie so gesprochen, dass ein Partner uns glücklich machen könnte. Ganz im Gegenteil. Die Bibel warnt sogar dafür, vor seiner Hoffnung auf Menschen zu setzen. Spinnen wir das mal ganz kurz weiter. Nehmen wir an, die Bibel hätte recht und es wäre nicht gut, seine Hoffnung auf Menschen zu setzen. Eben auch nicht auf den Partner, dass der mich glücklich macht. Kürzlich haben wir eine Serie geschaut, die gucken wir noch weiter, Good Doctor. Ja, vielleicht kennt die eine oder andere Serie, ist einiges Interessantes drin. Und da gibt es natürlich dann auch irgendwelche Beziehungen, die starten und die dann wieder enden. Und dann macht die eine Frau mit ihrem Partner Schluss, weil sie sagt, ja, so und so, du, ich kann dich nicht glücklich machen. Ich werde dich nicht glücklich machen können. Jetzt ist alles super, sie sind total happy, sind eigentlich dabei, ihre Hochzeit zu planen, aber dann und dann werden wir wohl keine Kinder haben können und ich werde dich nicht glücklich machen können. Habe ich gedacht, welch ein Unsinn, welch eine Hybris, welch ein Hochmut. Du kannst es sowieso nicht. Was weißt du, was nächstes Jahr ist? Wir leben alle von der Gnade Gottes, ob wir das wissen oder nicht. Natürlich können wir das versuchen, unseren Partner glücklich zu machen, auch unsere Eltern, Kinder und so weiter, ist ja auch ein Akt der Liebe, ist ja gut. Aber wir haben gar nicht das Vermögen. Heißt aber nicht, dass nicht der Zeitgeist viel bei uns geschafft hat, dass wir es doch erwarten. Mein Partner muss mir diesen Sinn, diesen Halt, dieses Glück geben. Hoffnung. Oder reich sein. Wer wünscht sich nicht, ach Mensch, da müsste man mal ordentlich Geld gewinnen, das Leben wäre so leicht und so gut. Ich habe einzelne sehr reiche Menschen kennengelernt und habe gemerkt, nur weil du reich bist, ist das Leben trotzdem nicht leicht. Zum Teil gibt es andere Probleme, zum Teil gibt es Probleme, die nicht beeinflusst werden, ob du viel oder wenig Geld hast. Man muss aber nicht reich sein, um vom Reichtum und vom Geld sein Lebensglück zu erwarten. Man kann auch total arm und bescheiden sein, sondern dass man mit dieser Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes lebt, wenn ich viel Geld hätte, dann wäre es gut. Dann wäre ich versorgt. Dann hätte ich das. Ja, wenn ich viel Geld hätte. Ach Mensch, ja. Und ich habe ja Pech. Ich bin aus armen Verhältnissen und so weiter. Ne, man muss, nur damit man die Hoffnung auf Geld setzt, muss man nicht viel haben. Sondern ganz im Gegenteil, gerade daran dann leiden. Mensch, hätte ich doch mehr Geld, dann ging es mir besser. Auch hier spricht die Bibel vollkommen anders. Die Bibel sagt, dass wir, spricht auch von Mammon, sondern dass uns das nicht glücklich machen kann. Und es ist flüchtig. Geld kann man verlieren. sondern die Sache, seine Hoffnung wirklich auf den Herrn zu setzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns darüber klar werden, weil du hast ja hier nicht so ein Schild, ne? So beim Computer ist ja manches toll. Wenn Leute sich damit auskennen, dann gerade mit so einem Freund im Gange mit meinem PC und dann stimmte irgendwas nicht und dann so, ja Mensch, es gibt doch mal Fehlermeldungen. Musst du mal auslesen, also ich, ob ich das lese oder nicht, ist bei mir egal, aber bei ihm ist es nicht egal. Wenn er die Fehlermeldung liest, dann hat er krasse Hinweise, was die Probleme sind und weiß, was er tun muss. Oder mittlerweile heißt der Mechaniker beim Auto ja nicht mehr Mechaniker, sondern Mechatroniker, weil es eine unheimlich starke, eine unheimlich umfassende Elektronik im Auto gibt. Sodass die zum Teil einen Stecker reinstecken, dann laufen irgendwelche Programme durch. Ah, das ist das Problem. Da im Abgas und da dieses und jenes da bei der Belüftung des Motors und. Einfach so Diagnosetools, ne? Ist ganz schnell eine Diagnose da. Bei unserem Herzen ist das nicht so leicht. Das wäre doch praktisch. Stecker rein. Worauf hoffe ich denn vergebens? Worauf hoffe ich denn, was nicht so gut ist? Weil das merken wir ja auch an vielen Stellen gar nicht. Deswegen lässt der Herr unter anderem zum Teil auch manche Krisen in unserem Leben zu, damit uns klar wird, was ist denn da drin eigentlich los? Wie ticken wir denn wirklich? Weil wir können uns sehr viel über uns selber einbilden, was wir nicht im Griff hätten und was wir gut machen und wie wir dem Herrn nicht folgen und so weiter. Und das ist zum Teil Gottes Wirken und auch, dass er uns gewisse Wege schenkt, dass wir merken, wo stehen wir eigentlich. Und dass er uns zum Beispiel vielleicht dahin führt und merkt, sag mal, welche Rolle hat eigentlich der Ehepartner in deinem Weltbild? Welche Rolle haben Kinder, haben deine Kinder? Welche Rolle hat Geld in deinem Weltbild? Welche Rolle? Und es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, was mache ich mit welcher Sache? Es ist gut, einen Ehepartner zu haben und Kinder, Halleluja. Man darf auch Geld besitzen. Das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Ist das etwas, dadurch funktioniert, dass ich sage, dadurch funktioniert mein Leben? Dadurch ist mein Leben etwas wert. Deswegen habe ich Mut. Man kann das mit einem Gedankenspiel manchmal prüfen. Was würde es für dein Leben bedeuten, wenn diese eine Sache aus deinem Leben weggenommen werden würde? Was wäre, wenn dieser Mensch nicht mehr da wäre? Was wäre, wenn du plötzlich auf Hartz IV wärst? Was wäre es, wenn du plötzlich jemand wärst, der diese Bildungsabschlüsse nicht mehr hat? Es gibt manch einen, der hat studiert oder einen Doktortitel und das ist das Fundament für seinen Wert. Ich habe ja einen Doktortitel, wo dadurch kein Mensch wirklich wertvoller wird. Es gibt ein gewisses äußeres Ansehen, daraus kann man sich dann einbilden, dass man wertvoll wäre und so weiter. Das eine wäre weg, was würde es bedeuten? Und bei manchen Sachen kommt vielleicht in deinem Herzen, in einer Stille, wenn du es prüfst, das stimmt, dann hätte mein Leben keinen Sinn mehr. Dann würde ich mein Leben nicht mehr weiterführen wollen. Puh. Gibt es solche Sachen in deinem Herzen? Das ist wichtig, weil diese Sachen, wenn etwas in deinem Leben ist und es würde weggehen und es ist nicht Gott, dann sind es Dinge, die eine Tendenz haben, dass sie ein Götze sind in deinem Leben. Und es ist unheimlich schwer, mit Gott und Götzen zusammenzuleben. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, wenn es nämlich wirklich Götzen gibt, lebt es sich mit Gott ziemlich schwierig. Und das ist so ein großes Thema im Alten Testament. Es wird im Neuen Testament aber aufgegriffen. Es gibt Themen in der Bibel, die sind dann eben ausreichend dargestellt, sodass sie nicht nochmal breit im Neuen Testament dargestellt werden an ihrer Bedeutung, aber nichts verloren haben. Nimm mal diese Frage vielleicht mit. Gerade wenn du das Empfinden hast, Mensch, ich würde mir eigentlich grundsätzlich mehr vom Herrn wünschen. Es gibt durchaus ein gewisses Auf und Ab. Als Christ, ne? man geht durchs Leben. Wenn du das Gefühl hast, es ist so eine dauernde, eher tiefe Linie, diese Frage mal zu stellen, gibt es da irgendwie vielleicht einen Götzen in meinem Leben? Und ein Hinweis könnte diese Frage eben sein, wenn man das rausnimmt. Bei manchen sind es auch die Freunde, ist es die Party, bei manchen ist es die ganze Bildung und so weiter. Andere Beispiele habe ich genannt. Und wenn du so etwas findest, heißt es nicht, dass man das aus dem Leben rausnehmen müsste. Du kannst ja nicht einfach einen Ehepartner rausnehmen oder sonst irgendwas, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist etwas praktisch anderes. Du kennst, denke ich, diesen Begriff Auge im Sturm. Ja? Es gibt einen Hurricane oder ein Tornado, ja? Und hat eine gewaltige Kraft und Zerstörungskraft. Aber im Auge dieses Sturms ist Ruhe. Und diese Art von Ruhe kann Gott auch geben. Diese Art von Ruhe kann Gott auch geben. Dass wir Dinge loslassen. Gott hat nicht gesagt, ich schenke euch eine friedvolle Welt. Das ist etwas, was uns Christen immer wieder verstört und irgendwie in Unruhe bringt. Oh, was ist da wie Politik, was ist da der Krieg und so. Aber Jesus hat nie gesagt, ich gebe euch eine friedvolle Welt. Er hat gesagt, ich gebe euch Frieden in dieser Welt. Das heißt, ich gebe dir einen Bereich in dieser Welt, in dem du in Frieden leben kannst. Und zum Teil ist es auch nur das Herz. Und deswegen hast du Leute, die in wirklich schlimmen Gegenden der Erde leben, zum Teil unter Verfolgung leben, aber glückliche Menschen und glückliche Christen sind. Was wir uns zum Teil im Westen kaum vorstellen können. Warum? Weil sie mit Jesus im Auge des Sturms leben. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, vielleicht über deinen Besitz nachzudenken, über deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Bildung oder was auch immer, heißt es nicht, pack's einfach aus deinem Leben. Sondern lass es los und sag, okay, Gott, es ist deine Gabe. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Das ist, denke ich, ein Grund, warum in der Bibel immer wieder geschrieben steht, dass wir dankbar sein sollen, sogar überfließend, heißt es zum Teil. Ich lese mal eine Stelle aus Kolosser 2. Da heißt es, ab Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seid reichlich dankbar. Das liest man immer wieder im Neuen Testament, vielleicht fällt es gar nicht auf, weil es sowas hat wie, hey, Gott ist doch gut, da will man auch Danke sagen, wollen ja auch nett sein, wollen ja auch höflich sein. Dieses Danken ist aber viel mehr. Dieses Danken sagt, ich habe empfangen, ich habe es mir nicht verdient. Dieses Danken sagt, ich habe mir nicht alles aufgebaut, sondern es gibt jemanden, der mich beschenkt. Die Verantwortung, dass es mir gut geht, habe ich nicht alleine. Da gibt es jemanden, der kümmert sich um mich. Danken sagt so viel aus, Danken ist so, so wichtig für unser Herz und ganz davon abgefahren ist es ein ziemlich gutes Fahrgefühl im Leben, wenn Dankbarkeit unser Herz bestimmt. Und das ist der Aufruf an der Stelle. Wenn du merkst, dass du im Leben etwas hast, Mensch, mein Ehepartner, Mensch, dieser Arbeitsplatz, Mensch, hätte ich doch nur mehr Geld und so weiter. Und du würdest es dir ja nicht anders wünschen, aber dein Herz, es kriegst es einfach nicht raus. Guck mal, ob das etwas sein könnte, dass du vom Herrn sagst, Gott, vergib mir, dass ich meinen Ehepartner so überhöht habe. Meine Erwartung. Und der hat es in der Regel auch gut gemerkt und gemerkt, ich kann ja nie genug sein und was ich was. Man hat gestritten, weil man dies und das nicht bekommt. Oder immer, vielleicht hat dich Neid gequält. Mensch, die haben irgendwie mehr. Was können die sich nicht leisten und so? Und zu sagen, ich lasse los. Ich lasse los. Denn mein eigentlicher Besitz ist Jesus Christus. Mein eigentlicher Reichtum, mein Fundament ist der Herr. In 1. Timotheus 1, Vers 1, 1:1:1, irgendwie interessante Bibelstelle, ne? 1:1:1 steht, er ist unsere Hoffnung. Und eben nicht nur für die Ewigkeit, das auch. Ich hoffe, Jesus Christus ist deine Hoffnung für die Ewigkeit. Dass er deine Fahrkarte, dass er dein Weg, dass er der Grund ist, warum du einmal vor Gott bestehen wirst, wenn alle auferstehen müssen. Die Toten, alle werden auferstehen, alle werden vor dem Gericht Gottes stehen. Es gibt keinen Putin, keinen Hitler, keinen sonst wer, der sich dem entziehen kann. Alle Menschen werden einmal vor Gott stehen. Aber dass du dann sagen kannst, Jesus ist meine Reinheit, meine Vergebung, und mein Weg, durch ihn bin ich in der Ewigkeit. Halleluja. Aber Jesus möchte auch heute schon dein Glück und Retter, deine Hoffnung sein, warum du guten Mutes bist, warum du Gutes in deinem Leben erwarten kannst, dass Jesus deine Hoffnung ist. Und er bleibt wirklich stehen. Es gibt noch eine andere Variante, die so ein bisschen tricky ist mit dem Thema Hoffnung, nach dem Motto, wenn das in meinem Leben nicht passiert wäre, dann würde es mir gut gehen. Hätte mein Vater, wäre der nicht so schlecht mit mir umgegangen, wenn meine Mutter mir nicht so sehr mein Leben versaut hätte, oder vielleicht auch selber, hätte ich damals mit dieser Arbeitskollegin nichts angefangen. Ach, wie wäre mein Leben anders verlaufen? Richtig. Und es gibt Dinge, über die wir auf Knien und wenn es gut läuft, unter Tränen Buße tun sollten. Und das ist nichts Religiöses oder Gesetzliches, es ist ein Zeichen der Gnade Gottes, wenn wir über unsere Sünden weinen können. Weil die Gnade, weil die Errettung Jesu in das Leben eines Menschen dann besonders, in besonderer Kraft reinfließt. Ne? Es muss keine Tränen geben, aber wir kennen das auch. Etwas Schlimmes ist im Leben passiert und dass die Vergebung Gottes in unserem Herzen ankommt, ist eben auch so ein Thema. Und es ist so gesund, wenn wir über manche Dinge wirklich weinen können, wenn Vergebung in unserem Herzen wirklich ankommt. Aber die Wahrheit ist ja so, wenn diese Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen, entweder weil du sie selbst vermurkst hast oder weil sie andere an dir und in deinem Leben vermurkst haben. Das Evangelium ist, Jesus ist der Neuanfang, der Weg und die Auferstehung, meine Hoffnung. Ich bin nicht durch meine Vergangenheit verurteilt, sondern er hat heute Glück für mich, weil er Gott ist und ihm ist alles möglich. Ich möchte mit euch kurz in eine Geschichte reingucken, wo auch so ein Mensch zu Jesus kommt. So ein bisschen so dazwischen. Ja, ein Stück von Jesus verstanden, ein bisschen Glaube, ein Stück Hoffnung. Er ist immerhin da. Aber bestimmt keiner, der viel zu Jesus mitbrachte, der aber viel Not hatte. Das ist aus Markus 9, die Heilung des besessenen Jungen. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn, gemeint ist Jesus. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, also wo der Geist den Jungen erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und zugleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn den Jungen. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte, den Jungen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und das tut er auch. Da kommt dieser Mensch zu Jesus und er hat so wenig. Er hat diese lange Geschichte. Stell dir das vor, dein Kind ist immer kurz davor zu sterben. Wie er geschrieben hat, ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen, dass der Junge ertrinkt. Damals konnten noch viel weniger Leute schwimmen, junge Kinder schwimmen als heute. Immer wieder mit diesen Erlebnissen zu leben. Manches wird vielleicht traumatisch gewesen zu sein. Glauben hat er nicht wirklich. Er kommt dazu und dann erlebt er noch die Pleite, dass die Jünger ihm nicht wirklich helfen können. Aber ein Glück kommt er noch mit Jesus zusammen. Und auch bei Jesus ist sein Auftritt nicht wirklich beeindruckend. Bei manchen sagt Jesus ja, okay, ich habe deinen Glauben gesehen, dein Glaube hat dich gerettet und solche Sachen. Das passiert ihr nicht. Sondern er sagt ja, okay, Jesus, wenn du etwas kannst, wenn du dich erbarmst, okay, nach dem Motto, du kannst mir gut helfen. Und Jesus sagt, ey, hallo, in anderen Worten, hallo, alle Dinge sind möglich, dem da glaubt. Alle Dinge sind möglich, dem da glaubt. Und da wollte ich jetzt gerade mit dir hin. Vielleicht hast du wenig. Hast wenig Glauben, wenig Hoffnung. Ah, du stehst bei Jesus. Weil du Hoffnung hast, dass grundsätzlich von Jesus was Gutes kommt. Jetzt verbinde ich das mit dem. Ey, wenn da was in deinem Leben war, Mensch, wäre das doch nicht passiert. hätte ich diesen Fehler in meinem Leben nicht gemacht. Vielleicht auch diese Ehe einzugehen, diesen Arbeitsplatz oder. Aber dann ist die Lösung in der Vergangenheit und dort kannst du nicht hingehen. Dann wird es so bleiben. Und dann liegt die Hoffnung, wenn das anders wäre, wird es mir gut gehen, es ist nicht zu lösen. Deine Hoffnung wird weiter und weiter zu Schanden. Und als Christ bist du ziemlich schwach drauf. Versteht ihr? Deswegen gilt das Wort, was Jesus sagt. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und die Hoffnung nicht darauf zu setzen, hätte ich eine bessere Vergangenheit gehabt, sondern eine Hoffnung darauf zu setzen, Jesus, du bist heute da. Und ich glaube an dich. Ich weiß nicht, wie sich das verbessern soll. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann es auch kein Mensch. Aber du bist Gott. Und wisst ihr, manchmal kann die Lösung viel kleiner sein. Dass allein der Umstand, wenn irgendwelche Sachen ihm nicht mehr Gott sind, nach dem Motto, da hängt mein ganzes Leben von ab. Allein das kann so viel verändern. Und dass Gott dich, dass Jesus dich in das Auge im Sturm bringt. Vielleicht ist diese Krankheit noch da. Vielleicht ist auch das, was in deinem Leben aufgebaut hat, diese Beziehung mit den Eltern oder was, ist noch da. Aber sie bestimmt nicht mehr den Mut deines Lebens, nicht mehr die Hoffnung, weil Jesus deine Hoffnung ist, weil Jesus der Entscheidende ist. Du kannst das so sagen, das ist ein wichtiger seelsorgerlicher Satz an manchen Stellen, es darf so sein. Das heißt nicht, dass es gut war, dass es so war. Das heißt auch nicht, dass es so sein sollte. Schön, dass es so gewesen ist oder dass du es bekräftigst. Sondern es darf so sein, es darf da sein in meinem Leben, aber Jesus, du bist größer. Du kannst mir Freude, du kannst mir Rettung, du kannst mir Hilfe geben, auch wenn die Kindheit so war, auch wenn dieser Fehler so war, auch wenn diese Schuld da so passiert ist. Ich glaube an dich. Und der Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Seine Anwendung, wie das aussehen kann, dass Jesus unsere Hoffnung ist, auch schon in diesen Tagen, was er sein will. Er will nicht nur dein Retter für die Ewigkeit sein, sondern auch dein Retter im Hier und Jetzt. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, um dieses Ding mit der Hoffnung ein bisschen noch griffiger zu machen. Weil da hängt so viel dran, ob du guten Mutes bist, wie du dabei bist. Weil wenn wir keine Hoffnung haben oder wenn wir das Problem haben, dass wir, ohne es vielleicht zu wissen, unsere Hoffnung auf die falschen Pferde gesetzt haben, die laufen täglich ihr Rennen. Und du kriegst deine Ernte. Zum Beispiel, dass du ihm zu Schanden wirst, dass es dich runterdrückt. Das andere ist, dass du denkst, okay, ich muss die richtigen Entscheidungen treffen. Auch wieder so ein Ding. Wir müssen dauernd Entscheidungen treffen. Unsere Entscheidungen sind wichtig. Aber wie viel Vermögen hast du, für eine gute Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ein Stück. Kann man besser und schlechter machen. Man kann Entscheidungen in einem guten Prozess treffen. Man kann es in einem schlechten Prozess treffen. Gibt es viel zu sagen. Aber es bleibt doch, wir sind nur Menschen. Und gut ist ein Wort aus 1. Petrus. Das heißt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, alle eure Sorge werft auf ihn. Triff gute Entscheidungen, rede mit vertrauten Personen, bete, lass dir Zeit. Aber wenn du diesen Druck spürst, wenn ich das jetzt verbocke, oh Mensch, und das muss ich doch wissen, oder warum habe ich das nur so entschieden? Nimm diese existenzielle Dimension raus und gib sie Gott dem Vater in die Hand. Mein Leben liegt in deiner Hand. Und wie gesagt, kümmere dich, gute Entscheidungen zu treffen. Aber ich möchte sagen, ein Mensch kann mit einer schlechten Entscheidung, wo er mit Gott verbunden ist, besser leben, als mit einer guten Entscheidung, aber in Distanz ist zu Gott, weil er vielleicht sehr im Stolz unterwegs ist. Gott ist der Erste. Er macht die Musik. Gib ihm das hin und empfange aus seiner Hand. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Passt das dazu? Passt das zu dem Wort, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder? Denke gut nach, triff gute Entscheidungen, aber gib's dem Vater. Hoffentlich bist du gesegnet in deiner Ehe und so weiter, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern. Aber erwarte nicht, dass sie dir dein Leben glücklich machen. Aber Gott, der Vater, ist für dich da. Kinder können Blödsinn machen und extrem viel Sorgen bereiten. Ehepartner können miteinander sich schwer tun. Glaube hat Gott sogar auch ein Stück weit getan. Also ein Gedanke, der mich seit einigen Monaten begleitet. Ich glaube, das ist sozusagen wie so ein Antikrebs, den Gott eigentlich geschaffen hat. Dass er Ehe und Familie schafft, wo Menschen nah beieinander leben, die ihn brauchen und dann Probleme lösen müssen, die Sünde überwinden müssen, wo Dinge heilen in den Herzen und dass es eigentlich besser weitergeht. Ja, dass Ehe Gesellschaft heilt. Vielleicht auch ein Grund, warum Teufel Ehe so gern zerstört oder angreift. Weil funktionierende Ehe ist ein Heilungsbereich. Weil wenn du nahe lebst, brauchst du Jesus. Du kannst dich voneinander nicht mehr verstecken. Du brauchst ein Verstehen, du brauchst ein Überwinden, ein Wachsen in der Ehe. Keine Ehe wird einfach geschlossen und dann wird die 30, 40, was ich als Jahre durchgefeiert. Ehe ist immer auch ein Lernen, ein Miteinander arbeiten und so weiter. Wozu? Zu Treue, zu Vertrauen, zu Liebe, Vergebung. Die Dinge, die eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft stark machen. Wenn Ehe richtig gelebt wird und nicht so, probieren wir ein bisschen und wenn nicht, zack und dann das Nächste. Wenn Ehe was mit Gott zu tun hat. Werdet wie die Kinder. Setzt eure Hoffnung richtig auf Gott. Das ist sich von den Kindern vormachen zu lassen. Ein Kind würde nicht denken, ja, das habe ich alles genau ordentlich bedacht. Ein Kind würde nicht denken, ah, ich habe alle Eventualitäten durchanalysiert, ich mache das. Ein Kind hätte eine gewisse Zuversicht, und würde denken, gut, dass Mama und Papa da sind. Gut, dass Mama und Papa da sind und darauf aufbauen. Und darin steckt eine so große Freiheit. Steckt eine so große Freiheit. Weil in diesem ganzen Ding, stark, gleich das Residenzding nochmal hoch, ist gar nicht schlecht, wenn das hier ist ein großes vom Ich zum Du. Ich, das bist du, und du ist es Gott an der Stelle. Ein großes Wechseln vom Ich zum Du. Nicht, was kann ich leisten, mit wem lebe ich zusammen, was habe ich für Güter, was kann ich denken, was kann ich tun, sondern zu einem Du. Du bist da, Jesus. Du, Vater, gibst. Du bist meine Versicherung. Und mein Leben habe ich da und da vermurkst, aber du bist neu da. Und in der Bibel steht geschrieben, das ist ja das eigentlich Interessante, dem, der glaubt, ist alles möglich, sagt Jesus. Und Jesus fragt dich vielleicht heute Morgen, glaubst du, dass mir alles möglich ist? Glaubst du, dass mir alles möglich ist? Und versprochen hat er diesen Frieden. Er will dir Frieden geben. Er will dir Leben geben. Er will dir seine Person geben, seine Hilfe geben. Das heißt nicht, dass du automatisch eine gute Ehe hast, dass du automatisch wirtschaftlich optimal versorgt bist, dass du automatisch gesund bist. Das sind komplexere Dinge. Aber dass er sagt, ich will bei dir sein. Frieden geben. Ich liebe dich. Ich stehe zu dir. Das verspreche ich dir. Setz deine Hoffnung auf mich. Und es wird dir gleichzeitig ein Schutz sein. Hat einer vielleicht schon dran gedacht? Waffenrüstung, Epheser 6. Helm des Heils. Der Helm des Heils. Und es ist interessant, in der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf 1. Thessalonicher 5, Vers 8 gestoßen. Da heißt es, ich trage den Helm der Hoffnung auf das Heil. Das fand ich interessant. Tragt den Helm der Hoffnung auf das Heil. Wenn du die Hoffnung auf das Heil ist, er ist immer für mich da. In der Hoffnung trage ich das Zukünftige schon in mir. Mit ihm werde ich ewig leben. Das Heil ist, Kind Gottes zu sein, vergeben, mit ihm verbunden, gereinigt, befreit zu sein. Das halte ich fest, jetzt schon in der Hoffnung. Und so ist er meine Hoffnung. So nimm das heute mit. Wir werden es noch mal eine kleine, knappe Minute der Stille haben. Nimm den Gedanken noch mal mit. Wo sind Dinge, die vielleicht viel zu wichtig sind? Sie sind kostbar in deinem Leben. Ich habe viele Dinge genannt. Aber wo sind sie zu wichtig? Wo sind sie Lebensstützen geworden? Frag, guck vielleicht auch gerade, ein Hinweis ist auch, wenn etwas in deinem Leben dich dauerhaft deprimiert, wenn dauerhaft etwas dich runterzieht und dich deprimiert. Bei manch einem ist das doch die Politik. Es müsste doch jetzt die großen Männer und Frauen an der Spitze unseres Landes geben, die die Karre aus dem Dreck ziehen, die dies und das tun. Ich glaube, das ist eine vergebliche Hoffnung. Aber für sie zu beten und sie zu segnen, für sie zu danken, das wäre biblisch, nach 1. Timotheus. Was sind die Dinge, die dich immer wieder runterziehen und deprimieren? Heißt dir deine Hoffnung rauben? Das ist ein Hinweis, wo vielleicht ein Umsatteln ganz gut wäre. Ich lasse das los, es darf so sein, ich segne es, aber Jesus, du bist meine Hoffnung. Du gibst mir das. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben.